zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute dürfen wir Hanna Ghazi Idrissi begrüßen. Als Ultracyclistin fährt sie Rennen über hunderte Kilometer bei wenig Schlaf und ohne Support. Und das ziemlich erfolgreich.
Sie hat 2022 an ihrem ersten Rennen teilgenommen und hat sich in nur wenigen Jahren einen Namen gemacht. Sie ist 23 beim Unknown Race, als auch 24 beim Taunus Bikepacking jeweils die schnellste Frau. Doch beim diesjährigen Tracker läuft es anders. Hanna muss das Rennen abbrechen, nicht wegen des Körpers, sondern weil der Kopf nicht mitspielt.
Mit Hanna sprechen wir über mentale Belastung im Ultracycling. Was passiert, wenn der Kopf nicht mitspielt und dicht macht und wie geht man damit um?
Hi Hanna.
Hi Hanna, hi Steffi. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Hanna, kannst du dich unseren HörerInnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Gerne. Also ich bin Hanna, ich wohne in Innsbruck in Österreich. Ich bin Ärztin und arbeite noch in der Forschung nebenher und in meiner Freizeit fahre ich viel und gerne Fahrrad.
Und wir haben es jetzt schon in der Vorstellung erwähnt, du hast dein Herz dem Ultracycling verschrieben. Möchtest du uns kurz erklären, was Ultracycling eigentlich bedeutet und was für dich diesen Sport so besonders macht?
Also was ist Ultracycling? Da gibt es jetzt keine richtige Definition von. Ich würde schon sagen, es sind Rennen von einer Länge mindestens 500 Kilometer bis mehrere 1000 Kilometer. Ich glaube, eines der längsten ist das TCR, Transcontinental Race, mit 4500 Kilometern. Es gibt 2 Arten davon. Entweder die Strecke ist vorgegeben oder es gibt Checkpoints, wo man dann die Strecke selbst planen muss. Und das Besondere daran ist, dass es halt eine Single Stage ist. Also alle starten zur gleichen Zeit an einem Ort und dann läuft die Zeit, bis man im Ziel ist. Und ja, wie lange man braucht und was man in dieser Zeit genau macht, um diese tausende Kilometer zurückzulegen, das ist einem selbst überlassen. In meinem Fall ist es das unsupported Bikepacking. Das heißt, es gibt keinen Support von außen. Man muss sich alleine um sich selbst kümmern. Man darf keine fremde Hilfe annehmen. Man darf nicht im Windschatten fahren. Und man darf nur Services nehmen wie Supermärkte oder Hotels, die allen Leuten zur Verfügung stehen. Und getrackt wird das Ganze mit einem GPS-Gerät, den jeder Fahrer hat. Und dann sieht man das Ganze auf einer Karte im Internet. Und alle Freunde und Bekannte oder wen es sonst interessiert, kann das dann live verfolgen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil so hat man über mehrere Tage ein Renngeschehen, was man mitverfolgen kann.
Das heißt aber, Ultracycling ist immer im Prinzip als Rennen verpackt. Oder in deinem Fall. Oder würdest du auch behaupten, wenn jemand einfach for free, also for fun, jetzt nach Spanien fährt, ist das auch Ultracycling oder ist das Bikepacking?
Ich glaube, Ultracycling ist schon, dass man das Ziel hat, das so schnell wie möglich zu schaffen. Und wie schnell man das machen kann, ist natürlich sehr individuell. Wenn manche das in ganz, ganz vielen kleinen Etappen über mehrere Wochen machen, dann aber sich das als Ziel gesetzt haben, so schnell wie möglich, dann ist es auch Ultracycling. Aber die Rennen und Challenges ist natürlich zu unterscheiden von einem frei gewählten Bikepacking, wo man selbst sagt, okay, ich fahre da und da lang und ich nehme eher die schönere Route oder so.
Genau, hier habe ich gleich mal eine Frage, weil hast du denn davor irgendwie schon viel Bikepacking gemacht? Weil das hört sich jetzt für mich mega planungsintensiv an und auch einigermaßen herausfordernd. Wie bist du denn zum Ultracycling gekommen überhaupt? Hast du dir das einfach mal irgendwann überlegt oder hattest du schon viel Erfahrung auf dem Rad und wolltest was Neues?
Überhaupt nicht. Also ich bin nach Innsbruck gezogen vor 8 Jahren. Ich habe keinen Ausdauersport gemacht und habe dann angefangen mit Triathlon. So angesteckt von den ganzen Outdoor-Leuten hier. Und Radfahren hat mir da ganz, also am allermeisten Spaß gemacht. Und da war ich auch am besten natürlich, weil ich das am meisten gemacht habe. Und so das erste Mal Bikepacken war ich dann mit meiner WG während Corona. Das war eine richtige Bikepacking-Tour, einmal längst durch Deutschland mit Zelt und allem Möglichen. Und habe daran aber dann Gefallen gefunden und dann herausgefunden, es gibt dazu auch Rennen. Und ich bin schon ein kompetitiver Typ und mag natürlich auch die Challenge. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich mach das mal, ich probiere es mal aus. Und so bin ich dann 2022 zu dem ersten Rennen gekommen. Es war ein ziemlich harter Einstieg mit direkt 2300 Kilometern oder so. Nicht das einfachste Rennen, auch sehr planungsintensiv, weil das ist eines, wo es nur Checkpoints gibt und man muss den Rest selbst organisieren und vorausplanen. Ja, und so bin ich da reingerutscht und habe dann natürlich, weil ich dann so ein kleiner Fuchs bin, viel Zeit und Geld und Nerven investiert, da besser zu werden. Und ja, nicht nur, weil ich ein Fuchs bin, es macht mir halt einfach auch extrem Spaß, da jedes, also alles irgendwie für mich so perfekt wie möglich zu entwickeln.
Und ziehst du da jetzt schon in der kurzen Zeit irgendwelche Erfahrungen oder Erfolge für dich raus, die, wo du sagst, so, das war so ein richtiges Schlüsselerlebnis und mein Gamechanger?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich so kurz dabei bin. Ich mache es jetzt schon einige Jahre. Am meisten ist der Sport in den letzten 1-2 Jahren gewachsen, würde ich sagen. Und ich glaube, das Schlüsselereignis war auf jeden Fall das erste Rennen, weil ich bin da losgefahren und ich wusste nicht, was mich erwartet und wie viel kann ich. Und das war dann ein riesiges, so eine Überraschung für mich selbst, wie weit und wie schnell ich in so kurzer Zeit komme. Aber auch da gab es dann den harten Crash das erste Mal, wo mich der Ehrgeiz dann gepackt hat und ich das aber nicht so ganz mit den Ressourcen, die mein Körper hat, verpacken konnte oder in Einklang bringen konnte. Und dann gab es an Tag 4 oder 5 ja dann doch das Erlebnis, dass ich komplett fertig und leer irgendwo am Straßenrand lag und wirklich gar nicht mehr konnte. Und daraus ist dann, ja, weiß nicht, der Wille gekommen, dass ich mich so einteilen kann oder einteilen lernen möchte, dass ich so ein Rennen schnell, effizient, mit Spaß und auch mit konstanter Leistung fahren möchte. Genau.
Ja, also genau der Punkt, das stelle ich mir super schwer vor, weil du weißt ja nicht, wie viel muss ich schlafen, damit ich die Leistung abrufen kann, aber wie viel kann ich mindestens schlafen, damit ich auch schnell genug bin und was muss ich mitnehmen zum Essen, was pusht mich am besten, also das finde ich schon. Und dann gleich mit so einem Rennen einzusteigen, ich glaube, das war das 3 Peaks, nein, oder?
Genau, ja. Ja. Es ist jetzt mittlerweile ein sehr bekanntes Rennen und ich würde auch sagen, ein sehr, sehr schweres Rennen. Ich wusste damals nicht, dass es ein anderes gibt. Für mich, das war mein erster Eintritt in diese Welt und danach war dann so, wow, okay, es gibt so viele Rennen, es gibt fast jedes Wochenende ein Rennen irgendwo in Europa. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, damit anzufangen. Aber ja, so lernt man schnell.
Ja, okay. Und so hast du ja auch jetzt in kurzer Zeit ganz viele Rennen bestritten. Und was würdest du sagen, welche Erfahrung oder welcher Erfolg war da für dich bisher besonders prägend? Also was würdest du für dich daraus nehmen? Was hat dich da am meisten weitergebracht?
Auf jeden Fall das, was ich gerade eben gesagt habe, bei dem ersten Rennen, was ich gefahren bin. Dazu, also es sind ganz viele kleine Sachen, die man, glaube ich, dann mit der Erfahrung halt rausfindet. So wie du gerade gesagt hast, was isst man, wie viel Schlaf braucht man, mit wie wenig Schlaf kommt man gut zurecht, wie muss man seine Leistung einteilen. Das sind ganz viele Sachen, die entwickelt sich über die Zeit, die lernt man über die Zeit, die lernt man über die Erfahrung. Man kann nicht anfangen und denken, okay, es wird alles super werden und ich habe sofort den Bogen raus. Das ist sehr naiv. Das kann man natürlich probieren. Vielleicht klappt es, aber wahrscheinlich klappt es nicht. Und das ist auch total normal und okay.
Wenn wir uns jetzt dein letztes Rennen angucken, das Drakkar war dein letztes Rennen, was du gefahren bist, oder? War keins mehr dazwischen. Genau. Das wäre auch ganz schön ambitioniert und zeitig gewesen. Das ist ein Rennen, was für dich jetzt eher untypisch verlaufen ist. Was ist dort passiert? Oder vielleicht kannst du uns nochmal vorweg sagen, was ist überhaupt das Drakkar?
Ich würde damit erstmal anfangen, weil ich glaube, das ist recht wichtig, dafür zu verstehen, warum das für mich schwierig war. Vielleicht fange ich noch weiter vorne an. Ultrarennen sind normalerweise sehr, sehr klein und sehr unkommerziell und sehr, ja, basic. Eigentlich trifft man sich dann nur an einem Ort, man kriegt den Trecker in die Hand gedrückt, man kriegt diese Route und dann geht's los und da ist niemand, da ist kein Zelt, da ist vielleicht der Organisator, der sagt, okay, Leute, auf geht's, es ist 12. Aber sonst, ja, am Ende gibt's einen feuchten Händedruck und vielleicht noch ein Bier in die Hand und das war's. Und das Drakkar ist das größte Gravel-Event oder Festival, würde ich fast sagen. Es ist Teil von einer großen Serie, der Gravel Earth Series. Es gibt viele verschiedene Rennen dort. Einmal natürlich das 560 Kilometer, aber dann 360, 200, 100. Und von Profis und Profiteams über Influencer, über die ganz normalen Menschen ist halt jeder dort. Und es sind auch wirklich viele, viele Leute dort. Ich glaube, 4000 Anmeldungen haben sie da, Startplätze. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz anders aufgezogen mit einem großen Bogen und vielen Leuten, viel Media. Alle, nicht alle, aber sehr viele Leute haben ihre eigenen Kameraleute dabei, um dieses Rennen mitzuverfolgen und so. Und ich bin jemand, der sich davon sehr schnell einschüchtern lässt. Dementsprechend war Tracker jetzt auch gar nicht mal so das Event, was ich mir ausgesucht habe und gedacht habe, ja, das will ich auf jeden Fall fahren. Das wird auf jeden Fall spaßig. Ich habe es ein bisschen mehr aus der, Ambition gemacht. Okay, ich habe Angst davor. Ich möchte mir aber selbst zeigen, dass das alles nicht so schlimm ist und dass es eher ums Radfahren geht. Das ist ein bisschen anders als der Ansatz, den ich normalerweise fahre. Aber ja, wenn man vor was Angst hat, dann denke ich mir oft, okay, jetzt mach's einfach und dann wirst du schon sehen, das ist nicht so schlimm. Ja, das ist das Tracker. Und was noch anders war, war, dass meine Vorbereitung dieses Jahr anders war, weil ich mit einem Trainer zusammengearbeitet habe oder arbeite und auch ein bisschen den Struggle habe, den Job und das Training unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht mehr so einfach, wie als man noch Student war und halt am Wochenende einfach wegfahren konnte oder auch mal einen Tag unter der Woche. Jetzt ging das irgendwie alles nicht und deswegen hat sich meine Vorbereitung halt sehr davon differiert, wie ich das normalerweise gemacht habe.
Und und also du bist da hingekommen und du warst vermutlich irgendwie völlig überladen von den ganzen Eindrücken. Und hattest du dann schon so irgendwie das Gefühl, dein Körper ist auch eigentlich gar nicht so fit, wie du es gern wärst?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil ich würde schon sagen, ich bin extrem fit. Mit einem Trainer zusammenarbeiten, das bringt schon wirklich viel. Ich fahre Werte, die ich vorher nie gefahren bin. Ich war aber nie lange Radfahren davor und das war auf jeden Fall eine Sache, die, oder ich würde sagen, das war die ausschlaggebende Rolle oder der ausschlaggebende Punkt, weshalb es nicht geklappt hat, weil ich mir nicht sicher war, kann ich wirklich so lange Radfahren? Ich weiß, ich kann über 8 Stunden diesen Wert fahren, aber kann ich auch 500 Kilometer Radfahren?
Ja.
Ja.
Dann erzähl uns doch mal, wie es war. Also du standst am Start, du bist los und dann ist was passiert.
Vielleicht fange ich noch vorher an. Ich war am Abend vorher, lag ich im Bett und war, ich kann nicht schlafen. Irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Und dann habe ich auch echt wenig geschlafen. Dann bin ich morgens dort zum Start und meine Sachen fertig gepackt. Und dann stand ich am Start mit ein paar Freundinnen, die ich von anderen Rennen oder Events kenne. Und jeder war super aufgeregt. Also die Stimmung war schon ganz anders, als sie normalerweise war. Man steht da dann unter so einem riesigen Bogen mit ganz vielen LEDs, wo Tracker 560 Adventure draufsteht und überall sind diese Kameras gewesen und dann war Musik und also ganz anders einfach, als ich es sonst gewohnt bin. Und ja, dann standen wir da unter dem Bogen und es klingt jetzt ein bisschen doof, aber die haben so einen Song gespielt von Coldplay, Fix You heißt der. Der ist sehr, sehr traurig. Ich mag diesen Song jetzt überhaupt nicht mehr. Auf jeden Fall ist die erste Line davon: If you try your best and you don't succeed. Und ich, weiß ich nicht, ich habe das gehört und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Und dann auf einmal hieß es so, ja, 10 Sekunden. Und dann kamen so Funken oben aus dem Bogen raus und dieser Song und alles um mich rum. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn sich so im Gehirn alle Windungen zusammenziehen, man hat so einen Gehirnkrampf. Und es hat sich alles zusammengezogen und ich war, what the, ich weiß nicht, es geht nicht. Und dann hat es angefangen. Ich hatte so einen inneren Druck und Angst und Zweifel. Und dann hat mein Kopf blockiert und das ist dann einfach auch auf meinen Körper übergegangen. Es war ganz furchtbar, weil normalerweise ist das Fahrrad mein Safe Place und wenn ich mich schlecht fühle oder so, dann konzentriere ich mich drauf. Ja, rechts, links treten, schau durch die Gegend. Hör Musik, keine Ahnung. Aber dadurch, dass es so hektisch war, dass irgendwie alle so super gestresst waren, dass es von Anfang an wirklich ein Rennen war und nicht, okay, wir fahren jetzt die ersten Kilometer zusammen und danach fällt jeder sein Ding, sondern es wird schon so ein bisschen um Positionen gekämpft, was komplett irrelevant ist bei so einem langen Rennen. Ich konnte mich nicht beruhigen. Das war, ja, alle Strategien haben nicht funktioniert. Schafe zählen, durch die Gegend gucken, mit Freunden reden und es wurde dann immer nur schlimmer. ich bin dann 2 Stunden gefahren, dann habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, ob das geht. Dann hat mich eine Freundin noch ein bisschen abgelenkt versucht. Und ja, aber nach 3 Stunden habe ich halt einfach leer geweint. Habe auch nichts gegessen in der Zeit, weil ich irgendwie nicht wollte. Dann tat irgendwie alles weh. Und ich würde doch sagen, ich habe so körperlich, mein Bauch hat einfach so weh getan vom ganzen Weinen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss anhalten. Ich kann nicht weiterfahren. Also ich konnte auch die Pace nicht halten. Ich konnte die Watt nicht halten, die ich eigentlich fahren kann. Und
ja,
ist ja auch logisch, wenn man bei 3 Stunden nichts gegessen hat und irgendwie gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ja, und dann habe ich angehalten und habe dann erstmal so 1-2 Stunden an der Straße weiter geweint, wenn ich ehrlich bin. Dann kam da so ein ganz süßer Papi mit seinem Rennrad und der war ganz verständnisvoll, der hat auch gar nicht drauf geachtet, was ich sage, weil ich habe auch nichts gesagt. Ich war dann nur in mich reingekugelt und konnte auf nichts reagieren. Und er hat dann ganz viel mit mir geredet und irgendwann war ich dann ein bisschen ruhiger und habe mich dann versucht, nochmal aufs Fahrrad zu setzen und habe gesagt, ja, jetzt fahren wir einfach nochmal 5 Kilometer und schauen, wie es ist. Und sobald ich auf dem Fahrrad saß, ging es halt direkt wieder los und ich musste wieder weinen. Und dann war ich, nee, das geht nicht.
Und also wie war das für dich, das zu realisieren, dass du jetzt, also oder gab es den Moment, wo du es überhaupt realisiert hast oder warst du eigentlich mehr in so einem, wie in so einem Film, dass du jetzt einfach, also gab es den Moment, wo du gesagt hättest, so okay, ich schaffe das jetzt nicht und ich muss mir jetzt eine andere Lösung überlegen. Mein Plan A ist einfach nicht umsetzbar.
Ja, natürlich, das hatte ich ja. Ich habe gemerkt, okay, Plan A, das Ding glücklich zu fahren und ohne Sorgen, das funktioniert nicht. Plan B, alle möglichen Strategien, wie ich mich selbst beruhigen kann oder was ich mache, wenn ich mich unwohl fühle, haben aber eben auch nicht funktioniert. Dann war Plan C, okay, anhalten, kurz Abstand und mal schauen, ob es in einer Stunde wieder geht. Und das hat auch nicht funktioniert. Und dann ist man natürlich gut, das funktioniert einfach alles gerade nicht. Was bleibt mir jetzt anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren? Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Ich bin einfach wieder nach Hause gefahren.
Ja, also ja, das hört sich heftig an, vor allem, weil du das vielleicht von dir nicht kanntest. Also du kannst vielleicht die Reaktion deines Körpers aus vorherigen Rennen, wenn mal irgendwie das Knie nicht funktioniert oder keine Ahnung, irgendwas anderes streikt, aber dass der Kopf sich da sträubt und einfach nicht mitmachen will, war wahrscheinlich für dich auch neu, oder, an der Stelle?
Also bei so einem Rennen auf jeden Fall. Ich habe vorher immer ganz klar gesagt, so nee, das kann nicht sein, solange es jetzt irgendwie keinen physischen Grund gibt, das Rennen nicht weiterzufahren, gibt es eigentlich nichts, was eine Runde Schlaf und ein gescheites Essen nicht heilen wird, ein bisschen Pause. Aber ja, da lernt man dazu.
Du kannst jetzt aber auch nicht, wenn du jetzt darauf zurückblickst, mit bisschen Abstand sagen, was da jetzt der Auslöser war, konkret. Also natürlich abseits von diesem medialen Tralala, das da abging, das ja wirklich schon ordentlich ist. Also
ja, klar doch. Also ich habe natürlich viel darüber nachgedacht und viel geredet, auch mit Leuten. Und so ganz zentral war auf jeden Fall immer der Gedanke, ich bin mir nicht sicher gerade, ob ich das kann. Warum sollte ich jetzt denken, dass ich 560 Kilometer Rad fahren kann am Stück, nur weil ich das letztes Jahr schon mal gemacht habe oder vorletztes Jahr schon mal gemacht habe? Weil ich habe das jetzt seit letztem Jahr nicht mehr gemacht. Ich war nicht mehr Bikepacken, seit Taunus-Bikepacking. Das war letztes Jahr im Juni, also ein Jahr nicht. Und dadurch, dass ich in der Vorbereitung mich viel von dem Coach beraten lassen habe und dabei einfach irgendwie kein Bikepacking zustande gekommen ist, habe ich es auch nicht vorher getestet. Und das würde ich auch jetzt sagen, ist der grundlegende Fehler gewesen in der Vorbereitung, dass ich nicht das gemacht habe, was ich weiß, was ich brauche, um zu funktionieren und um mir sicher zu sein. Mhm. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich Dinge nicht tun. Also ich muss für mich selbst meiner Meinung nach die beste Vorbereitung haben und dann funktioniert das auch und dann funktioniert mein Kopf auch. Und ich habe natürlich ein bisschen gehofft, dass wenn ich mich auf den Trainer dem anvertraue und dem vertrauen kann, dass er schon weiß, was ich machen soll, dass mir dieses Vertrauen reicht, um auch an mich zu glauben, aber das reicht nicht.
Ja, das verstehe ich. Bist du jetzt auch fein mit der Entscheidung, dass du das abgebrochen hast jetzt im Nachhinein? Also war es für dich die richtige Entscheidung, auch abgesehen davon, dass es wahrscheinlich in diesem Punkt auch gar nicht anders gegangen wäre?
Auf jeden Fall. Also es ging einfach nicht. Es ging nicht. Es war nicht möglich, das weiterzufahren. Von daher kann ich mir keine Vorwürfe machen. Das Einzige, wo ich dann jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass ich in der Vorbereitung nicht mehr auf mich gehört habe. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin zurück nach Girona gefahren. Ich hatte keine FOMO. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasst habe. Ich war zurück in Girona und habe direkt 5 Anrufe von Freunden bekommen, die irgendwas von meinem Setup haben wollten. Ich habe meine Laufräder direkt weggebracht. Ich habe jemandem meine Trinkweste gegeben. Ich habe meine Snacks an Freunde verteilt. Und so war ich auch gar nicht alleine damit. Ich kam einfach zurück und jeder war, ja, voll doof. Wie geht's dir? Ist nicht schlimm. Passiert. Und ich hatte da gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und das hat mich dann auch sehr selbst überrascht, dass ich dann, als ich abends im Bett lag, war, nö, ich find's hier eigentlich ganz gut. Ich hatte heute super viel Spaß. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Und das überhaupt nicht für mich ein Problem war. Ich im Sinne von, ja, ich bin enttäuscht von mir selbst oder ich bin so schlecht und schwach, warum ist es passiert? Dass es zum Glück jetzt gar nicht im Vorwurf gegen mich selbst oder in einem Vorwurf gegen mich selbst geendet. Und das überrascht mich sehr, weil ich natürlich, wie man vielleicht schon bekommen hat, ein kompetitiver Mensch bin, auch nicht unbedingt nicht streng mit mir. Ich bin schon streng mit mir. Ich mag schon unbedingt zeigen, was ich kann und mein Bestes geben. Und ich hätte gedacht, dass es mich viel, viel mehr mitnimmt.
Hast du so, also wenn du jetzt sagst, du hast danach auch mit Freundinnen gesprochen, beziehungsweise ja sehr unmittelbar nach dem Rennen. Kennst du die Situation von Bekanntschaften im Radsport oder war das jetzt so ein Novum? Waren da alle irgendwie auch so aware auf das Thema? Kannst du da vielleicht kurz uns einen Einblick geben? Wie ist das denn so in der Ultracycling-Szene? Weil, also in meinem Verständnis muss ja jede von euch irgendwie mal so Gedanken haben, ich will das jetzt abbrechen und ich kann es nicht mehr oder hat vielleicht schon Rennen abgebrochen.
Also auf jeden Fall, worüber viel gesprochen wird, sind diese mentalen Tiefpunkte, die man hat, wenn man vor allem müde ist oder hungrig ist oder irgendwas kaputt geht. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der jeder konfrontiert ist. Aber ich würde sagen, das ist was anderes wie als so eine akute Panik, wo halt wirklich gar nichts mehr geht und man nicht mehr klar denken kann. Ich glaube, das ist eine klassische Panikattacke und so ein mentaler Tiefpunkt ist nochmal was anderes, weil ja, das ist dann vielleicht ein bisschen mehr die Resilienz, die da vielleicht fehlt. Und ja, also wie gesagt, über diese mentalen Tiefpunkte, wie man mit Müdigkeit umgeht, darüber wird schon auch gesprochen. Das hat auch was mit der Renntaktik zu tun, die sich jeder überlegt und die auch sehr individuell ist, je nachdem, was man für ein Typ einfach ist. Aber dass Leute so eine Angst vor einem Start haben und denen so etwas passiert, danach sind natürlich Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, bei mir war es auch so. Ich hatte diese Rennen auch. Ich habe deswegen auch schon abgebrochen. Ich bin auch schon mal nicht gestartet deswegen. Ich persönlich habe aber noch nie jetzt gesehen irgendwo, dass jemand das geschrieben hat. Hm. Ich habe auch in meinen Post darüber reingeschrieben, dass die ersten Leute, denen ich das erzählt habe, dass ich überlege gerade, dass ich nicht weiterfahre, dann gesagt haben, ja, fahr jetzt zurück und sagt, du hattest Bauchschmerzen oder Magen-Darm. Mhm. Und ich fand das aber irgendwie doof. Ich fand das wirklich doof. Ich schreibe, wenn ich Magen-Darm habe, dann schreibe ich, dass ich Magen-Darm habe. Aber wenn es was anderes ist, dann ist es was anderes. Dann schreibe ich entweder gar nichts dazu oder ich bin ehrlich. Und irgendwie war es mir wichtig zu sagen, ja, ich habe das abgebrochen, weil irgendwie konnte ich nicht und nicht. Also ich wollte da nicht lügen. Hm. Und ich fand jetzt den Reaktionen nach, sind viele Leute erleichtert gewesen, dass sie nicht die Einzigen sind, denen das so geht. Ja.
Ja, das fand ich schön, das zu lesen, dass du dich dafür entschieden hast, einfach die Wahrheit zu kommunizieren und nicht zu sagen, ja, ich hatte da andere Probleme körperlicher Art, wie es viele getan hätten. Ja, weil es einfach ein neues Fass aufmacht. Und ich glaube, eine Sache ist, mit der sich jeder irgendwie identifizieren kann auch. Weil es irgendwann wahrscheinlich jedem auch passieren wird, dass nicht alles so klappt, wie man gerne hätte.
Ja. Exakt. Ich finde es auch irgendwie ganz schön, weil es ist jetzt nicht so eine Sache, die ich heimlich machen muss. Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Teil geworden und jeder weiß davon und es ist okay. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt nur, dass man dem nicht zu viel Bedeutung zu oder zu viel Macht gibt. Also ich bin gerade recht dankbar dafür, dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist passiert. Ich glaube, es lag an der Vorbereitung und das ist jetzt das, woran ich geschraubt habe fürs nächste Rennen. Und alle wissen, ich struggle damit und das ist okay, aber ich kann die Dinge trotzdem machen. Und vielleicht hilft genau das irgendjemanden, ja, es auch zu machen, obwohl er struggelt, weil vielleicht kann man es trotzdem machen. Man muss halt probieren.
Und also was für dich tatsächlich dann auch die erste Panikattacke? Wir können jetzt schon, also es ist schon eine Panikattacke gewesen oder würdest du es so benennen? Gut.
Nö, auf jeden Fall.
War auch die erste in deinem Leben? Also du hattest das jetzt nicht vorher irgendwie schon mal, dass du dann irgendwie jetzt schon Tools hättest, wo du gedacht hättest, okay, das kann ich so verpacken oder ich muss jetzt das machen, damit ich da wieder rauskomme.
Nee, ich weiß immer nicht, wie es anderen Leuten geht. Aber ich glaube, noch nie hatte, also es kann doch keiner sagen, dass er noch nie in seinem Leben eine Panikattacke hatte, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall ein bekanntes Ding. das brauche ich auch nicht verheimlichen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die hin und wieder mal passiert. Manchmal okay, mehr, manchmal weniger. Aber was jetzt neu war auf jeden Fall, ist also auf dem Fahrrad in meiner Freizeit ohne eigentlich Prüfungssituation, bei einer Sache, die ich freiwillig mache, in der ich mich eigentlich wohlfühle, wo ich sage, ja, das kann ich gut, das ist auf jeden Fall meins. Ich weiß, dass ich es kann. Ich habe es schon öfter bewiesen, dass ich es kann. Das ist eigentlich nichts Neues. Und in dem Setting dann so eine Reaktion irgendwie vom Kopf zu bekommen, ja, es waren bei Tracker scheinbar doch mehr Druck oder Erwartungen, die ich an mich selbst gestellt habe und wo ich dann Angst hatte, dass ich die nicht erfülle. Und deswegen ist die Reaktion aufgetreten, zusammen mit dem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich es überhaupt kann. Das sind auf jeden Fall viele Faktoren. Ja, und Strategien, wie gesagt, ich kenne meine Strategien, die haben alle nicht funktioniert. Dann ist natürlich jetzt die Frage, was macht man damit? Ich weiß es nicht, weil einerseits will ich dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung zumuten. Ich habe mein Leben lang, da haben die Dinge geklappt mit den Strategien, die ich habe. Ich habe diesmal was gemacht, was ich normalerweise nicht mache, nämlich nicht meine eigene Vorbereitung. Und ich denke, wenn ich jetzt meine eigene Vorbereitung mache, dann funktionieren meine Strategien wieder. Und das ist so das Learning, was ich eigentlich daraus ziehe.
Aber das ist ja sehr gut, das ist ja auch einfach ein schöner Ansatz zu sagen, ich kann das irgendwie benennen und ich kann irgendwie sagen, ich hätte ein bisschen mehr auf mich hören sollen. Dann sprechen wir doch jetzt mal relativ zukunftsorientiert schon. Hast du jetzt schon was umgestellt in deinem Training? Oder du hast gesagt, du hast mit einem Trainer zusammengearbeitet, beziehungsweise arbeitest immer noch mit ihm. Hast du da ein anderes Verhältnis jetzt reinbekommen? Wie sieht das denn aus?
Ich habe natürlich mit den Coaches darüber geredet und habe gesagt, das fehlt mir. Und dann war so ein bisschen Misskommunikation vielleicht in der Vorbereitung gewesen, dass sie nicht verstanden haben, was ich mit lange Radfahren meine und ich nicht verstanden habe, was sie mit ihren Anforderungen meinen. Dann redet man wahrscheinlich aneinander vorbei. Wir haben jetzt auf jeden Fall implementiert, dass ich jetzt vor dem nächsten Rennen, das ist schon nächste Woche, mal lange Rad gefahren bin, nämlich letztes Wochenende. Und ja, das war auch wichtig für mich. Ich war dann jetzt 2 Tage so eine große Runde hier, wo ich einfach den ganzen Tag auf dem Rad war und wieder alles dabei hatte, was man auf dem Rad dabei hat, um mich wieder dran zu gewöhnen. Und ja, ich bin nach Hause gekommen, jetzt fühle ich mich eigentlich wieder wohl und safe in meinem Rad, weiß ich nicht, Dasein, in meinem Bikepacking-Dasein. Sorry, ich habe den Rest der Frage vergessen.
Alles gut. Tatsächlich so ein bisschen, was du aus der Erfahrung jetzt einfach mitgenommen hast und wie du dein Training vielleicht jetzt angepasst hast für die Zukunft, das war eigentlich alles, was ich gefragt habe.
Ja, also auf jeden Fall auch, dass ich mehr auf mich höre und auf das setze, was ich weiß, was ich brauche. Nur weil der Trainer sagt, ja, es ist nicht notwendig, dass du Bikepacken gehst vor so einem Rennen. Es ist vielleicht physisch auch nicht unbedingt gut für deinen Körper, weil es einfach eine Belastung ist, die keinen Benefit gibt. Aber ich brauche das für meinen Kopf. Und ein Rennen fährt sich einfach nicht, ohne dass der Kopf auch mit dabei ist. Dann nehme ich die physische Überbelastung gerne in Kauf, wenn ich dafür halt Rad fahren kann.
Ja, und dafür, dass du dich dann halt auch sicher fühlst, ne? Also es ist ja das eine, was der Trainer sagt und wie seine Methoden funktionieren, aber es muss ja für dich funktionieren.
Exakt. Ja, das ist alles ein Prozess. Wie gesagt, viele Änderungen und man muss jetzt rausfinden, wie implementiere ich die, dass sie mir auch was bringen.
Also du hast gesagt, es ist bald wieder ein Rennen, das ansteht. Genau. Freust du dich da drauf? Hast du jetzt auch Bock drauf?
Ja, voll.
Cool.
Ich fahre jetzt nächstes Wochenende am 24. das Race Through Poland. Das ist wieder ein Rennen, wo man die Strecke selber planen muss. Das habe ich jetzt schon lange nicht gemacht. Das war jetzt viel Aufregung die letzten Tage. Und ja, 1600 Kilometer durch Polen und Tschechien. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich mir jetzt, also ich habe jetzt Lust, Rad zu fahren. Ich bin mir relativ sicher, aber ich gehe auch ein bisschen anders dran. Also dieses Rennen fahre ich wirklich wieder nur, weil ich Lust habe, diese Route zu fahren und noch nie in Tschechien Radfahren war. Und mein Ziel da ist es aber auch jetzt ganz ehrlich nicht zu gewinnen oder als erste Frau zu fahren, sondern wieder eine Strategie zu kriegen, dass ich gut mit mir selbst klarkomme und so ein Ding mit Spaß finische. Weil was ich vor 2 Jahren dann bei Three Peaks rausgefunden hatte, bei dem ersten Rennen, wo ich wirklich gut gefahren bin, war, dass wenn ich auf mich selbst aufpasse, in Hotels schlafe, mir eine gute Zeit mache und das primäre Ziel ist, dann bin ich auch super schnell. Mhm. Und so bin ich eigentlich auch jedes Rennen gefahren. Also ich habe geguckt, dass ich esse genug, ich schlafe genug, ich habe Spaß, ich habe meine Musik, die ich gerne höre. Mir ist immer bewusst, dass ich das für mich mache und weil ich gerne Rad fahre und weil ich die Challenge mag und nicht, weil ich irgendwas gewinnen will oder irgendjemandem beweisen will, dass ich halt schnell sein kann. Und ja, ich hoffe, dass ich das nächste Woche dann auch so umsetzen kann und halt bei mir bleibe und nicht bei dem, was andere Leute machen, sagen, denken. Mhm. Genau.
Ja. Ja, einfach auch wieder ein gutes Gefühl quasi zurückholen, oder?
Genau. Und wenn es gut läuft, dann bin ich eh schnell.
Ja, oder auch eine gewisse Leichtigkeit, finde ich. Ja. Was würdest du den anderen mitgeben, die sich jetzt für Ultracycling interessieren und das mal ausprobieren möchten? Hast du da einen ultimativen Tipp oder sagst du einfach, find alles bitte für dich selbst raus, weil ich kann es dir nicht sagen.
Ich finde, das ist tatsächlich wichtig. Find es für dich selbst raus. Also probier aus, wie du gut funktionierst. Und vertrau darauf und lass dich nicht von anderen Leuten ja verrückt machen, weil die anders Dinge machen. Weil am Ende fährt man das Rennen alleine und fährt es für sich. Und genau, auf jeden Fall trotzdem ausprobieren. Probier deine Strategie aus, probier das aus, das Rennen zu fahren. Vertrau auf dich selbst und vergiss nicht, dass du es aus Spaß am Radfahren machst und nicht, um Rennen schnell zu finishen oder die Erste zu sein.
Glaubst du, dass das grundsätzlich auch so der Gedanke der Community ist oder dass es sich tatsächlich immer mehr dahin entwickelt, dass es einfach sehr kompetitiv und erfolgsgetrieben ist?
Es gibt auf jeden Fall beide Parteien sehr, sehr stark. Es gibt die oberen 10-20%, wo es darum geht, schnell zu fahren. Es gibt ja auch einige Leute, die das jetzt hauptberuflich machen. Es gibt aber die breite Masse, die das aus Spaß macht, aus Challenge, die natürlich ihr Bestes gibt, aber dabei das Ganze nicht overengineert und das Ganze nicht, dem Ganzen nicht so einen kompetitiven Stempel aufdrückt, die das Rennen dann eher für sich fährt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es diese Leute gibt, weil viel mehr Menschen können von diesen Rennen, ich sag auch mal, profitieren, also von dem sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, wo die Grenzen sind und über seine Grenzen hinauszuwachsen oder über seine gedachten Grenzen hinauszuwachsen. Ja, aber ja, ich finde es schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Professionalisierung im Ultracycling in Worte zu fassen. Natürlich gehöre ich bestimmt auch zu einem gewissen Teil dazu, weil ich investiere super viel Zeit da rein und ich möchte super schnell sein, aber ich bin immer noch hauptberuflich jemand anderes. Und ja, ich glaube, ich bin schon wieder abgeschweift.
Ich glaube, da gibt's auch kein richtig und ein falsch und das ist einfach eine Entwicklung in einem, ich meine, die Sportart war halt super nischig und es ist sie jetzt einfach, also natürlich im Vergleich zu anderen Sportarten immer noch, aber jetzt in unserer Bubble ist sie nicht mehr so nischig. Und ich glaube, dann wird es immer zwei Wege geben. Und ich finde es tatsächlich ganz schön, wie oft du auch einfach das Wort Spaß heute benutzt hast. Weil grundsätzlich sind für mich 4000 Kilometer Radfahren schon auch viel Leiden. Aber du hast vor allem von viel Spaß gesprochen. Und das fand ich sehr schön und auch eine gute Message einfach zu sagen, hey, man kann das auf viele, viele Wege machen. Und letztlich lernt man sich dabei kennen. Und das ja fand ich schöne Worte von dir heute.
Ich bin noch nie 4000 Kilometer Rad gefahren. Aber wenn es bis 2008 und dann kann ich mit Spaß verbinden.
Ja. Gut, dann Steffi, hast du noch eine Frage? Hanna, möchtest du uns noch irgendwas erzählen? Sonst kommen wir tatsächlich langsam auch schon zum Ende.
Ich habe noch eine Frage da. Tatsächlich, das kam mir jetzt eben, was würdest du sagen, wie viel ist denn so in Prozent ungefähr Körper und was ist der Kopf? Also das kannst du natürlich nur für dich beantworten. Das ist natürlich unterschiedlich, aber...
Das ist eine interessante Frage. Ich habe darüber vorgestern erst mit einer Freundin gesprochen und ich meinte, der Kopf ist wichtiger als die Beine und sie meinte, die Beine sind wichtiger als der Kopf. Also es ist auf jeden Fall individuell. Ich glaube, je nachdem, wie sehr man Opfer seines Kopfes ist. Mhm. Ich würde für mich sagen, 50% ist Kopf, 30% bis 40% sind Beine und 20% ist das Setup. Weil das Setup mir die Sicherheit gibt, die ich für meinen Kopf brauche.
Okay. Das hatte ich vergessen. Das ist auch noch mitspielt, klar.
Ja.
Okay. Ja, dann an dieser Stelle. Hanna, hast du noch eine Frage?
Passt für mich.
Nee, ne? Okay. Genau, dann danke ich dir, Hanna, für das offene Gespräch und für deine Ehrlichkeit und ja, für auch deine Positivität und einfach auch, dass du sagst, nee, ich mache jetzt einfach weiter und ich versuche mich wieder zu finden und dem allem auch jetzt gar nicht so viel Druck da, mit so viel Druck da in das nächste Rennen zu starten. Genau.
Ja, guck, mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Unsere allseits beliebte am Endpunkt angelangte Outdoor-Frage. Ah. Hanna, wie ist es, wenn man lange auf dem Rad sitzt, hört man da Musik oder singst du vor dich hin? Und hast du einen Outdoor-Song, den du noch mit unseren HörerInnen teilen möchtest?
Wenn man lange Rad fährt, hört man auf jeden Fall Musik. Und man singt auch, man hat ja Zeit für alles. Das ist kein Outdoor-Song so richtig, aber es ist das Lied, was ich auf der Langstrecke, glaube ich, mit am meisten höre, weil es so fröhlich, aber trotzdem smooth ist. Und er klingt cheesier, als er ist. Und der Song heißt Lach mal von Mausi. Ich schwöre, es ist kein Quatsch-Song, es hat auch keinen Text, es ist einfach nur eine Melodie. Aber die höre ich echt gerne, weil die macht irgendwie happy und ist entspannt. Und das ist genau das,
was
ich brauche.
Dann packen wir das auf unsere Playlist und nicht Fix You von Coldplay, auch wenn es eigentlich ein schönes Lied ist. Aber
nee.
Ich finde es jetzt auch kein Push-Song tatsächlich vor so einem Rennen.
Nee.
Cool.
Nee,
super, dann...
Ja. Wir haben viel darüber geredet mit den anderen und der Song wurde vor jedem Start gespielt. Der Song ist auch in super vielen Recap-Posts auf Instagram und keiner war glücklich damit. Und ich habe... Also ich weiß auch nicht, mich stört das sehr. Ich glaube, das nächste Mal komme ich mit Oropax zum Start. Ich komme wieder, aber vielleicht auch erst 5 Minuten nach dem Start.
Das ist auch eine Taktik auf jeden Fall. Ich glaube, beim Transalpine Run wird immer AC/DC gespielt. Das wäre jetzt auch nicht meins beim Start, aber es würde zumindest ein bisschen mehr pushen, als jetzt irgendwie kurz alle Lebensfragen zu stellen. Ja. Cool, so, jetzt aber. Hanna, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war sehr inspirierend. Ich bin gespannt, deine weitere Radkarriere in Anführungszeichen zu verfolgen. Bin gespannt, was die nächste Zeit für dich bringt. Und falls unsere ZuhörerInnen noch Fragen an dich haben, dann gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau. Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Danke für die Einladung und für das nette Gespräch. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere daraus irgendwas Positives ziehen kann.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.